Fall 24 aus der Koansammlung Denkoroku. Der Fall. Simhabodhi fragte den 23. Nachfolger Buddhas, den ehrwürdigen Haklina: Ich will den Weg suchen. Was sollte ich bedenken? Haklina antwortete: Wenn du nach dem Weg suchst, solltest du nicht deinen Geist gebrauchen. Simhabodhi sagte: Wenn ich meinen Geist nicht gebrauche, wer wird dann Buddhas Werke tun? Haklina erwiderte: Wenn du deinen Geist gebrauchst, verrichtest du nicht Buddhas Werke. Nur wenn du deinen Geist nicht gebrauchst, heißt dies Buddhas Werke tun. Ein Sutra sagt: Die tugendhafte Tat, die ich vollbringe, ist tugendhaft, weil es darin kein Ich und kein Mein Platz gibt. Als Simhabodhi diese Worte hörte, drang er in die Weisheit des Buddhas ein. Der Vers: Willst du den Himmel enthüllen, darfst du ihn nicht verdecken, denn es ist leer, still und klar von Anbeginn. Morgen, am Sonntag, wird es eine Zufluchtnahme geben. Eine Zufluchtnahme zu Buddha, Dharma und Sangha. Als erstes denken wir bei Zufluchtnahme vermutlich an Taufe, Konfirmation, Kommunion, Firmung oder so etwas. Das ist auch kein Wunder, schließlich sind wir in einem christlich geprägten Land aufgewachsen. Wenn wir also Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha nehmen, so ist das immer auch eine Abgrenzung, nicht eine Ausgrenzung, aber eine Abgrenzung zu anderen Religionen, zum Christentum zum Beispiel. Da stellt sich die Frage: Ist diese Abgrenzung wirklich nötig? Gibt es nicht viele Gemeinsamkeiten mit dem Christentum? Das sind die Themen meiner Teshus heute und morgen. Aber lassen wir, nachdem wir jetzt den 23. Nachfolger Buddhas, den 23. Patriarchen, den Haklina gehört haben, den buddhistischen Meister, lasst uns jetzt mal hören, was Jesus dazu sagt. Und Jesus beginnt seine wohl berühmteste Predigt, die Bergpredigt, mit folgenden Worten: Glückselig sind die, die arm sind im Geiste, denn ihnen gehört das Himmelreich. Mit den Menschen, die arm sind im Geiste, meint Jesus nicht nur geistig behinderte Menschen, diese werden nicht ausgeschlossen, aber gemeint ist jeder von uns. Wir sind glückselig, wenn wir uns nicht von unserem Verstand leiten lassen. In unserem Koan drückt Haklina das etwas weniger poetisch aus. Er sagt: Wenn du nach dem Weg suchst, solltest du nicht deinen Geist gebrauchen. Aber meinen tun beide das Gleiche. Sollen wir denn ohne Verstand durch unser Leben gehen wie ein geistig schwer behinderter Mensch, der im wortwörtlichen Sinne arm im Geiste ist? Natürlich nicht. Mit dem Geist meinen Jesus und Haklina den kalkulierenden Geist. Den Geist, der ständig um die eigene Person kreist, um dieses Ich, Mein, Mir und Mich. Und deswegen zitiert Haklina ja auch den Ausspruch aus einem Sutra: Die tugendhafte Tat, die ich vollbringe, ist tugendhaft, weil es darin kein Ich und kein Mein Platz gibt. Mein Platz kennt ihr alle, wenn man Schwimmbad ist oder am Strand, wenn dann alle ihre Badehandtücher auslegen und sagen, mein Platz, obwohl sie dann gar nicht darauf liegen, sondern erstmal bunkern. Also das ist das Gegenteil von dem, was Jesus und Hakleiner meinen. Und Hakleiner formuliert es auch noch schärfer. Er sagt, nur wenn du deinen Geist nicht gebrauchst, heißt dies Buddhas Werke tun. Und das ist Jesus ganz offensichtlich auch wichtig, denn er spricht ganz oft davon. Er sagt zum Beispiel, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Wenn ich weise und klug höre, dann denke ich, das sind übrigens immer Übersetzungen aus der deutschen Einheitsübersetzung der Bibel. Also, wenn ich höre weise und klug, dann denke ich, ich will doch weise und klug sein. Mit den Weisen und Klugen sind die gemeint, die wissen. Das sind die Wissenden. Die wissen, was Gott ist. Die Weisen und Klugen wissen, wie Erleuchtung und Buddha-Natur funktioniert. Und weil sie ihren Geist gebrauchen, verrichten sie Buddhas Werke nicht. Und die Unmündigen, das sind die, die leer von Ich-Bezug sind und von Vorstellungen sind. Und nur wenn es in uns kein Ich und kein Mein Platz gibt, haben wir eine Chance, das, was uns umgibt, wirklich wahrzunehmen. Nur dann können wir tugendhafte Taten vollbringen. Damit ist das Thema aber noch nicht zu Ende. Denn es gibt noch viele andere Aspekte zu bedenken. Also Gott oder der Weg oder die Buddha-Natur, die kann nur vollständig im Zustand der Leere erfahren werden. Also wenn unser Geist nicht mit unserem Gedankensalat beschäftigt ist, sondern durch diesen Gedankensalat hindurchschauen kann. Wenn wir also nach dem Weg zu unserer Glückseligkeit suchen, dann sollten wir das nicht mit unserem ich-zentrierten Verstand tun. Wie funktioniert das aber, die Suche nach der Glückseligkeit, damit uns das Himmelreich gehört? Jesus beantwortet das folgendermaßen. Er sagt, nicht jeder, der sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel, wer den Willen meines Vaters tut. Leider wird das oft so verstanden, als wenn die Beziehung zwischen Gott und den Menschen eine Beziehung zwischen König und Untertan ist. Gottes Will tun heißt dagegen einfach, unser Ego aufzugeben und das anzunehmen, was ist. Wenn wir uns ganz Gott hingeben, dann geben wir unseren Ich-Bezug auf. Wir geben unseren Ich-Bezug auf zugunsten des Bezugs zu Gott. Das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das ist nicht das Aufgeben von individuellen Vorlieben. Ich esse lieber Müsli-Brei statt Brötchen oder umgekehrt. Sondern es geht um das Aufgeben der Willenswägungen. Und das ist nur möglich mit dem Aufgeben von Vorstellungen, wie etwas zu sein hat. Und wie nicht. Aber das ist nicht einfach, sondern oft sehr schwer. Auch Jesus, der ja im Zen-Sinne ein hoher Bodhisattva ist, wenn man ihn so einordnen will. Auch Jesus hatte damit seine Schwierigkeiten. Wenn wir uns da seine schwerste Stunde, nämlich die Stunde vor dem Judaskuss und seiner Verhaftung, also seine schwerste Stunde, wenn wir die uns anschauen, wie Matthäus sie geschildert hat, dann klingt das so. Und Jesus ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Könntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Nur etwas später heißt es: Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Hier ist ein anderer Geist gemeint. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke. So geschehe dein Wille. Indem er dann zum Schluss sagt: Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe, gelingt es Jesus wieder, sich leer zu machen. Sich leer zu machen für eine stärkere Kraft. Ob wir sie nun Gott, das Schicksal oder das Dharma nennen. Oder wie unser gerade verstorbener japanischer Abt Osaidan Roshi gesagt hat: Die kosmische Vitalität, das sind ja nur Ausdrücke für das Gleiche. Wenn es uns gelingt, wie Jesus, sich leer zu machen für, nennen wir es jetzt mal, die kosmische Vitalität oder das Schicksal oder das Dharma, dann stellen wir uns der Lebenswirklichkeit. Dann sind wir ganz da. Also wie im Buddhismus geht es auch im christlichen Glauben darum, sich leer zu machen. Sich zu einem leeren Gefäß zu machen. Im christlichen Glauben wird dieses Gefäß dann mit Gott gefüllt. Deswegen antwortet Jesus auf die Frage, welches das wichtigste Gebot ist: Das erste Gebot ist: Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken, deiner ganzen Kraft. Man kann das auch anders formulieren. Man könnte auch sagen, unsere Ich-Bezogenheit im Gefäß unseres Lebens. Wenn wir unser Leben als Gefäß betrachten. Unsere Ich-Bezogenheit wird durch unsere Bezogenheit zu Gott verdrängt. Aber das ist nicht die ganze Füllung des Gefäßes. Oder anders ausgedrückt, Gott zu lieben bedeutet, alles zu lieben, was ist, da alles von Gott geschaffen wurde. Das betrifft die ganze Schöpfung. Jesus hat es aber zugespitzt auf uns Menschen. Er sagt also, das Erste ist, du sollst den Herrn, unseren Gott, lieben. Das Zweite kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Das ist Christentum. Im Zen ist die Herangehensweise eine andere. Im Erfahren der Leerheit, der Erfahrung, dass alles ohne Bezug zu uns existiert. Das ist für uns schwierig. Klingt leicht, aber es ist schwierig. Wir denken fast immer alles in Bezug auf uns. Also wenn wir wirklich häufiger die Erfahrung machen, dass alles ohne Bezug zu uns existiert, wenn wir erleben, wie befreiend es ist, wenn wir unsere Umwelt nicht durch die Brille ich, mein, mir, mich betrachten, dann machen wir unser Lebensgefäß leer und ordnen uns ein im Intersein der tausend Dinge. Genauso wie wir beim Essensspruch rezitieren: Wenn wir selbstlos sind, leben alle Wesen in Frieden. Aber hören wir weiter die Bergpredigt an. Jesus sagt: Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Und weiter: Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Jesus verbringt hier in der Bergpredigt keine Wundertaten. So wie Buddha in seiner berühmten Rede, bei der er die Lehrerlaubnis an Mahakashyapa weitergab und einfach eine Blume in die Hand nahm. Buddha nimmt eine Blume in die Hand und Mahakashyapa lächelt. Und das ist die Übertragung der Lehre. Ganz einfach, genauso weist Jesus auf etwas ganz Gewöhnliches hin. Er lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Wunder des alltäglichen Lebens. Seht euch die Vögel des Himmels an. Schaut euch die Lilien an. Das ähnelt einer buddhistischen Weisheit, wo es da heißt, Nansen sagt das, der berühmte Zen-Meister Nansen, die Buddhas der drei Welten wissen nicht, dass es ist. Aber Katzen und Kühe wissen, dass es ist. Von Natur aus. Die wissen es. Das ist dieses Einfache. So wie es wirklich ist. Da ist eine Katze, da ist eine Kuh und sie wissen, dass es ist. Katzen und Kühe haben sozusagen Gottvertrauen und verwirklichen ihre Buddha-Natur, indem sie einfach sind und keine Ich-Vorstellungen haben. Im christlichen Glauben bleibt da dann doch ein, wenn auch nicht ich-zentriertes, dann doch menschenzentriertes Weltbild übrig, in dem Jesus dann noch hinzufügt, seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Also hier sind dann die Lilien gemeint und die Vögel. Jesus sagt dann auch weiter, was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch sage ich euch selbst, Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Die Vögel und Lilien, genauso wie die Katzen und Kühe, die sind in dem Sinne frei, dass sie keine Ängste oder Sorgen haben. Ängste und Sorgen. Und das sind zwei sehr wichtige Ausdrucksformen unseres Egos, mit dem unser Ego uns immer wieder klar machen will, wie wichtig es angeblich ist. Aber auch hier wieder die Menschenzentrierung in Jesus ausdrücken. Er sagt, wenn aber Gott schon das Gras, also hier die Lilien, wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Und genießt das Leben im Hier und Jetzt, würde man ergänzen. Das steht nicht in der Bergpredigt, aber im Zen-Sinne. Denn wer von uns kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Und doch verhalten wir uns so, jetzt bin ich natürlich nicht mehr in der Bergpredigt, und doch verhalten wir uns so, als würde unser Sich-Sorgen-Machen etwas bringen. Ich erinnere mich da an eine Hüttentour auf dem Karnischen Höhenweg, das ist über 30 Jahre her, da gab es noch keine zuverlässige Wettervorhersage. Fast alle Wanderer gingen den Weg in die gleiche Richtung, weil das die attraktivste Richtung war. Und so traf ich jeden Morgen den gleichen Mann und es ereignete sich jeden Morgen das Gleiche. Ich sagte zu ihm, boah, das ist ja wieder ein Bombenwetter. Und er antwortete, ja, aber wer weiß, wie es morgen wird. Also das hat sich 7 Tage lang wiederholt und 7 Tage lang hat nur die Sonne geschienen. Das heißt aber nicht, dass ich damit jetzt positives Denken meine, dass wir also immer nur sagen, das ist eitel Sonnenschein. Das meine ich nicht, sondern ich meine dieses nutzlose Sorgen machen. Stellt euch mal vor, ihr habt ein Rendezvous, so ein zärtliches Stell-Dich-Ein mit einer sehr attraktiven Person. Es lässt sich alles gut an. Ihr legt gerade zärtlich den Arm um das ersehnte Wesen und schaut ihm in die Augen, ganz verliebt. Und dann sagt ihr, und dann treffen wir uns das nächste Mal. Jetzt lacht ihr, aber wie oft handeln wir so? Wie oft haben wir ein Rendezvous mit unserem Leben und dann vermiesen wir es uns mit einem planerischen Gedanken. Wir sind gerade dran, es ist alles wunderbar und wir denken, hoffentlich hält das auch noch lange an. Aber nicht nur, wenn wir sowas Schönes haben wie ein Rendezvous mit unserem Leben, sondern wenn es eine beschissene Situation ist, auch dann gelingt es uns wunderbar, selbst diese schlechte Situation noch zu verschlimmern. Auch dann vermehren wir unser Leiden, indem wir uns zu viel Sorgen machen. Buddha hat das mit folgendem Gleichnis erläutert. Ein Mann, der über eine Hochebene reiste, stieß auf einen Tiger, Indien. Er floh, der Tiger hinter ihm her. Als er an einen Abgrund kam, mit der Hochebene, suchte er Halt an der Wurzel eines wilden Weinstocks und schwang sich über die Kante. Der Tiger oben am Abhang schnupperte und versuchte, an ihn heranzukommen, konnte er aber nicht. Und zitternd schaute der Mann hinab, wo weit unten ein weiterer Tiger wartete, darauf ihn zu fressen. Nur der Weinstock hielt ihn. Der hielt fest, obwohl er ganz dünn war. Und dann kamen zwei Mäuse, eine weiße und eine schwarze. Die weiße Maus knabberte von rechts und die schwarze Maus von links und versuchten, die Wurzel durchzubeißen. Der Mann sah eine saftige Erdbeere neben sich. Während er sich mit der einen Hand am Weinstock festhielt, pflückte er mit der anderen die Erdbeere. Wie süß sie schmeckte. Der Tiger oben am Abgrund repräsentiert unsere Geburt. Wir werden ins Leben gestürzt. Wir kommen aus dem Bauch der Mutter und stehen am Abgrund und begeben uns ins Leben hinein. Und die Wurzeln des Weinstocks sind unsere Anhaftung. Die weiße und die schwarze Maus, was sind das? Die weiße und die schwarze Maus sind unser tägliches Leben. Dass so dahin läuft, ohne dass wir es kaum beachten. Wir leben so dahin, wir merken das gar nicht. Deswegen beachtet der Mann auch die beiden Mäuse nicht. Und wenn wir denn mal hinschauen auf unser Leben, auf diese Mäuse, dann tun wir das in den Kategorien weiß und schwarz, gut und schlecht, anstatt die Maus einfach so zu nehmen. So ist erstmal unser Leben. Aber dann passiert bei dem Mann etwas. Auf einmal springt er raus aus der Situation. Er hat eine, im Koan würde das heißen, er hat eine Einsicht oder ein Erleuchtungserlebnis. Er sieht die Erdbeere und in dem Moment ergibt er sich seinem Schicksal und sagt sich, es ist, wie es ist. Wenn es ein Christ wäre, würde er sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Die Erdbeere ist unser Gewahrsein des Augenblicks. In dem Moment, als er die Erdbeere schmeckt, erlebt er Erleuchtung und stürzt dann irgendwann in den Rachen des Tigers unten. Also ich kann das aus meiner Erfahrung mit sterbenden Menschen im Krankenhaus bestätigen. Viele, die sich tagelang, wochenlang auf Station gekämpft haben mit ihrem Tod, auf einmal, einige Stunden bevor sie sterben, finden sie auf einmal Zufriedenheit. Nicht alle, aber es gibt solche Menschen, die strahlen dann richtig aus. Sie geben auf einmal. Sie geben von ihrer Zufriedenheit ab. Wenn sie aufhören, gegen das Unvermeidliche anzukämpfen, sondern sich ganz dem Augenblick der Erdbeere hingeben. Und im Zen geht es darum, diese Zufriedenheit nicht nur einige Momente vor unserem Tod zu erleben. Im Zen geht es darum, uns nicht nur dem Tod, sondern auch gerade dem Leben zu ergeben, anstatt gegen es anzukämpfen. So wie Jesus sagt, sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für euch selbst sorgen. Anders als oft dargestellt, predigt Jesus nicht, dass wir jetzt und hier leiden sollen, um dann nach unserem Tod himmlischen Freuden zu erleben. Wird ja manchmal so dargestellt, in konservativen Kirchenkreisen, sage ich mal. Jesus betont oft genug, wenn ich aber im Geist Gottes, im Geist der Leerheit, sagen wir mal, wenn ich aber im Geist Gottes die Dämonen austreibe, Dämonen, das sind unsere Vorstellungen, von der Umwelt getrennten, ganz isolierten, ich-zentrierten Person. Das sind die Dämonen. Wenn ich aber im Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes kommt, antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen kann. Man kann auch nicht sagen, seht, hier ist es oder dort ist es, denn das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Jesus geht es also um das Hier und Jetzt. Unser Leben, wir können auch sagen, unsere Buddha-Natur verwirklicht sich in jedem Augenblick, ohne dass wir sie an äußeren Zeichen erkennen können. Sobald wir sagen, das ist es, sind wir schon wieder getrennt von dem Augenblick. Oder christlich ausgedrückt, wir sind getrennt von dem Reich Gottes, obwohl es doch gerade mitten unter uns ist. Manche werden jetzt denken, gut, Menno hat jetzt viele Ähnlichkeiten aufgezeigt, aber gibt es auch Trennendes? Es gibt doch so viel Trennendes. Und überhaupt, was soll dieser ganze Quatsch mit der jungfräulichen Geburt von Jesus und diese Wundertaten und das Austreiben von Dämonen und dass er unsere Schuld auf sich genommen hat und dafür gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist von den Toten und. Also zu dieser schlimmen Sache mit der Schuld, das kann man ziemlich schnell aufklären, auch aus Zen-Sicht. Durch das Essen vom Baum der Erkenntnis, das heißt durch unsere Ich-Bezogenheit, Adam und Eva entdecken auf einmal die Ich-Bezogenheit. Vorher sind sie Katze und Kuh. Aber sie entdecken ihre Ich-Bezogenheit. Und dadurch, also indem sie vom Baum der Erkenntnis, der Ich-Bezogenheit, essen, trennen sie sich von der Wirklichkeit, wie sie wirklich ist. Wir empfinden Scham, wir müssen unseren Körper verhüllen, wir entwickeln Neid und Gier, Selbstüberschätzung, Abneigung und Hass. Alles Dinge, die wir ohne unsere Ich-Bezogenheit nicht hätten. Dass jetzt daraus dann so eine Schuldgeschichte gemacht worden ist, eine Schuldsaga, das finde ich auch nicht gut formuliert. Es gibt natürlich auch im Buddhismus einige Sachen, die nicht besonders geschickt formuliert sind. Und bei den ganzen anderen Dingen, der jungfräulichen Geburt und so weiter und den Wundertaten, da frage ich dann, und das frage ich sowohl Buddhisten als auch Christen, Buddhisten, die das lächerlich machen, und auch Christen, die daran glauben, die frage ich dann, warum ist das so wichtig für dich, diese Frage? Was ist wirklich wichtig für dich? Ist es jetzt wichtig, sich an diesen ganzen Wundertaten festzuhalten und darüber zu diskutieren? Was ist wirklich wichtig für dich? Wichtig ist, dass ich mir jeden Morgen nach dem Aufstehen klar mache, dass ich für diesen Tag entscheide, ob ich ihn so nehme, wie er ist, oder ob ich unter ihm leiden will. Also auch wenn ich ihn so nehme, wie er ist, kann ich unter ihm leiden. Wenn ich zum Beispiel an meinen Krebsmetastasen Schmerzen leide. Aber ich werde wesentlich mehr darunter leiden, wenn ich ihn nicht so nehme, wie er ist. Und das ist wirklich wichtig. Nicht wichtig dagegen ist, ob es im Buddhismus eine Wiedergeburt gibt oder ob Jesus wirklich wieder auferstanden ist. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, ob unser tägliches Leben durch unsere religiöse Vorstellungswelt verschleiert wird oder ob unser religiöser Glaube uns die Kraft gibt, uns dem Leben zu ergeben, sich ihm hinzugeben, ohne ständig dagegen anzukämpfen. Entscheidend ist, ob unsere religiöse Vorstellungswelt, wie es im Vers zu dem Koran heißt, ob unsere religiöse Vorstellungswelt den Himmel verdeckt oder enthüllt. Wenn unser religiöser Glaube uns also dabei hilft, dass wir weniger um uns selber kreisen, dann öffnen wir uns für alles das, was mitten unter uns ist. Ob wir das nun Es oder das Reich Gottes nennen, ist dann nicht mehr ganz so entscheidend. Und wenn wir das unter diesem Gesichtspunkt betrachten, dann sind Christen, die so denken, und Zen-Buddhisten in ihrem täglichen Leben kaum voneinander zu unterscheiden, in dem, wie sie tatsächlich praktisch leben. Das ist mir auch nochmal aufgefallen, als ich den Film gesehen habe, ein Mann seines Wortes über den Papst Franziskus, den ich immer sehr empfehlen kann. Bei dem Film, das war so, wie Franziskus dort aufgetreten ist, es hätte auch der Dalai Lama sein können oder Thich Nhat Hanh oder Gandhi. Da hast du richtig gemerkt, in der Auswirkung kann das sehr, sehr ähnlich sein. Egal, ob ich nun Christ bin oder Buddhist oder welchen anderen Glauben oder Hinduist. Es kann, wenn ich ein bestimmtes Grundverständnis habe, von einer Offenheit, dann kann es sehr ähnlich sein. Und deswegen sagt Jesus auch, selbst an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. An den Früchten der Religion. Und dennoch gibt es natürlich Unterschiede zwischen Christentum und Zen. Und deswegen wird Jörg morgen Zuflucht zum Zen nehmen, zum Buddha, Dharma und Sangha. Aber darauf will ich, auf die Unterschiede will ich morgen weiter eingehen. So, heute zum Abschluss möchte ich nochmal den wunderschönen Vers zu unserem Koran wiederholen. Willst du den Himmel enthüllen, darfst du ihn nicht verdecken. Denn es ist leer, still und klar von Anbeginn. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.